دي.
الشتاء والبرد وزي ما انت شايف هيك.
Die Kälte und der Winter haben uns noch mehr Leid zugefügt und all unsere Habseligkeiten und Betten zerstört. Ich bin verletzt und halte die Kälte nicht mehr aus. Seht euch an, wie das Zelt aussieht. Ich kann nicht einmal mehr nach draußen gehen.
Das Sturmtief Byron hat den Gazastreifen und weite Teile Israels mit heftigen Stürmen und Regenfällen überzogen. Die Zelte tausender Flüchtlinge sind beschädigt oder geflutet worden, was die Situation der Menschen dort zusätzlich verschlimmert. Bundeskanzler Merz, der französische Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer haben mit US-Präsident Trump in einem gemeinsamen Telefonat über einen Waffenstillstand in der Ukraine gesprochen. Und wir schauen nochmal auf die möglichen Neuwahlen in der Ukraine und die Behauptung von US-Präsident Trump, dass der ukrainische Präsident Zelensky den Krieg als Argument dafür missbraucht, sich ohne Wahlen an der Macht zu halten. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag um 7.30 Uhr. Die israelische Mittelmeerküste wird in diesen Tagen vom Sturmtief Byron heimgesucht. Vor allem im Gazastreifen werden weitere Überflutungen erwartet. Viele der Flüchtlinge in dem Kriegsgebiet haben jetzt schon ihren gesamten Besitz verloren. Unser Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador berichtet.
Ahmed Tutar wartet durch das knöcheltiefe Wasser zu seinem Zelt. Die Bilder der Nachrichtenagentur AFP zeigen einen kleinen See, der sich vor dem Zeltlager gebildet hat. Manche der Zelte stehen unter Wasser. Ahmed Tutar ist frustriert. Der ältere Mann, den der Krieg zu einem Flüchtling gemacht hat, hadert mit seinem Schicksal. Die Kälte und der Winter haben uns noch mehr Leid zugefügt und all unsere Habseligkeiten und Betten zerstört. Ich bin verletzt und halte die Kälte nicht mehr aus. Seht euch an, wie das Zelt aussieht. Ich kann nicht einmal mehr nach draußen gehen. Das Sturmtief Byron hat den Gazastreifen und weite Teile Israels mit heftigen Stürmen und Regenfällen überzogen. Vor allem in dem Kriegsgebiet stehen die Menschen vor harten Wochen. Schon nach den ersten heftigen Regenfällen wurden die Zelte tausender Flüchtlinge geflutet oder durch die Stürme beschädigt. Viele Straßen wurden binnen weniger Stunden unpassierbar. Sami Yassin, der im Krieg schwer verwundet wurde, schöpft mit dem Arm, der ihm noch verblieben ist, Wasser aus dem kleinen See unmittelbar vor seinem Zelt. Es hat die ganze Nacht geschüttet und alles stand unter Wasser. Ich konnte nicht raus, weil mir ein Arm amputiert wurde und ich Granatsplitter im Bein habe. Ich kann nicht durchs Wasser warten. Ich habe angefangen zu schreien und Leute gebeten, mir zu helfen, meine Kinder rauszuholen. Das Zeltdach wurde weggerissen. Unser ganzes Essen ist verdorben. Auch sein Nachbar, der im Interview mit der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa seinen Namen nicht nennen will, hat fast sein gesamtes Hab und Gut verloren, als sein Zelt überflutet wurde. Er hat sich vor dem Winter gefürchtet, erzählt er. Der Regen war heftig. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Vor dem Krieg haben wir auf den Regen gewartet und alle in der Gegend um Saitun sehnten sich nach ergiebigen Regen für die Landwirtschaft. Doch jetzt ist alles anders. Wir mögen den Winter nicht, weil es kalt ist und unsere Zelte immer wieder überflutet werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mindestens 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht. Ein Großteil davon lebt in Zeltstätten. Die Hilfsorganisationen warnen davor, dass die Unterstützung der Menschen in dem Kriegsgebiet schwieriger werden könnte. Dazu kommen Befürchtungen, dass sich die hygienischen Verhältnisse verschärfen könnten. Die Überschwemmungen erhöhen das Risiko von Krankheiten durch verschmutztes Wasser.
Bundeskanzler Merz, der französische Präsident Macron und Großbritanniens Premier Starmer haben mit US-Präsident Trump telefoniert und über einen Waffenstillstand in der Ukraine gesprochen. Während Trump von Meinungsverschiedenheiten in dem Telefonat berichtet, hält sich die deutsche Seite bedeckt. Jan-Friedrich Willems mit Einzelheiten.
Viel verrät das Bundespresseamt nicht über das Gespräch zwischen den Europäern und dem US-amerikanischen Präsidenten. In einer Pressemitteilung heißt es lediglich, dass die intensive Arbeit am Friedensplan in den kommenden Tagen fortgesetzt werden soll und dass man sich einig sei, dass es sich um einen entscheidenden Moment für die Ukraine und die gemeinsame Sicherheit handelt. US-Präsident Trump auf der anderen Seite sagte, man habe in ziemlich deutlichen Worten miteinander gesprochen. Dabei habe es auch einige kleine Meinungsverschiedenheiten über Personen gegeben. Um wen es sich dabei handelt, ließ Trump offen, also auch, ob der ukrainische Präsident Zelensky gemeint sei. Dafür verriet Trump, dass die USA am Wochenende zu einem Ukraine-Treffen in Europa erwartet werden. Offen ist, wer genau eingeladen haben soll. Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron oder Großbritanniens Premier Starmer. Auch ob US-Vertreter wirklich erscheinen, wollte Trump noch nicht festlegen. Um die Ukraine wird es auch bei einem Treffen des Bundeskanzlers mit NATO-Generalsekretär Rutte gehen. Er wird heute in Berlin erwartet. Am Nachmittag will Rutte eine Grundsatzrede bei einer Vorveranstaltung zur Münchner Sicherheitskonferenz halten.
Wir hatten gestern im Podcast ja schon über mögliche Neuwahlen in der Ukraine gesprochen und auch über die Rolle von US-Präsident Trump, dem immer wieder vorgeworfen wird, 1:1 Kreml-Propaganda zu übernehmen. Er hatte behauptet, der ukrainische Präsident Zelensky missbrauche den Krieg als Argument dafür, sich ohne Wahlen an der Macht zu halten. Unser Kiew-Korrespondent Florian Kellermann hat dazu eine eindeutige Meinung.
Die Behauptung ist absurd. Die Reaktion von Zelensky nun aber sehr geschickt. Er hat Wahlen im Kriegszustand in Aussicht gestellt und damit den Ball zurück nach Washington gespielt. Wenn es Zelensky wirklich darum ginge, seine Macht zu zementieren, dann hätte er selbst schon längst auf Wahlen gepocht. Denn solange der Krieg dauert, hat er beste Chancen, wiedergewählt zu werden. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind zwar bekannt dafür, dass sie schnell von Präsidenten enttäuscht sind. Nur im Krieg ist das anders, weil viele meinen, jetzt bei einer massiven Bedrohung von außen müssen wir zusammenstehen. Ist erst einmal Frieden, sieht alles ganz anders aus. Dann werden in einem wahrscheinlich schonungslosen Wahlkampf Zelenskys Fehler auf den Tisch kommen. Auch die ganz persönlichen, etwa dass er Korruption bis in die Spitze des Staats hinein zuließ. Er müsste sich wahrscheinlich gegen unbelastete und beliebte Figuren behaupten, eventuell gegen den ehemaligen Armeechef Valeri Saluzhny. Nun sagt Zelensky, eine Wahl von mir aus, wenn ihr, liebe US-Amerikaner, liebe Europäer, für die Sicherheit sorgt. Nur mit einer Waffenruhe sind Wahlen möglich. Das ist vernünftig. Wahlen wären nicht demokratisch und nicht fair, wenn die Kandidaten nicht ungefährdet auftreten könnten. Wenn Wahllokale wegen Luftalarm geschlossen blieben, wenn Hunderttausende in den Schützengräben ausgeschlossen wären. Eine Waffenruhe, das ist genau das, was US-Präsident Trump seit langem fordert. Die Ukraine ist schon ebenso lange bereit, nicht aber Russland. Nun steht Trump in der Pflicht, den Kreml zu überzeugen. Fast alle in der Ukraine gehen davon aus, dass er damit scheitern wird. Zu Recht, Wladimir Putin dürfte von seinem Eroberungskurs kaum abrücken. Trotzdem ist es natürlich ein Problem, dass die Ukraine derzeit keine Wahlen abhalten kann. Zelensky hat versucht, seine Macht zu missbrauchen. Etwa als er im Sommer die Antikorruptionsbehörden entmachten wollte. Wahlen würden zeigen, ob die Menschen ihm trotzdem noch vertrauen. Auch Parlamentswahlen wären notwendig. Die amtierenden Abgeordneten erfüllen ihre Aufgabe nicht, die Regierungsarbeit wirksam zu kontrollieren. Die Last, demokratische Prinzipien zu verteidigen, liegt derzeit anderswo. Bei der Zivilgesellschaft, bei den Medien und den Antikorruptionsbehörden. Trump und die westlichen Partner sollten diese Akteure stützen, wenn ihnen die Demokratie in der Ukraine wirklich am Herzen liegt.
Angesichts von Trumps bisherigem Kurs könnte man ja meinen, dass die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine zukünftig in Gefahr ist. Aber jetzt hat das US-Repräsentantenhaus gerade den aktuellen Verteidigungshaushalt mit großer Mehrheit aus beiden Parteien beschlossen. Und der sieht unter anderem weitere Militärhilfen für die Ukraine vor. In den kommenden 2 Jahren soll die Regierung in Kiew umgerechnet fast 700 Millionen Euro bekommen. Knapp 150 Millionen Euro sind für die baltischen Staaten vorgesehen. Außerdem legt das Gesetz für den US-Verteidigungshaushalt fest, dass immer mindestens 76.000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert sein sollen. Zuletzt hatte US-Präsident Trump den NATO-Verbündeten häufiger damit gedroht, die US-Truppen aus Europa abzuziehen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Vielen Dank für euer Interesse.